Einer unserer beiden heutigen Gäste hat an der Zeppelin-Universität und in Cambridge studiert. Kleine Randnotiz, wenn ich heute noch einmal studieren würde, wäre die Zeppelin für mich erste Wahl. Wie viele der Zeppelin-Absolventen hat sich unser Gast gleich nach dem Studium für das Unternehmertum entschieden. Ich muss mich korrigieren, im Vorgespräch habe ich gelernt, schon während des Masters. Seine zweite Gründung Blockfoster gehört heute zur international aufgestellten Ecolot-Gruppe, einer führenden Brand-Tech-Company für Social-Influencer-Marketing. Unser zweiter Gast, Klammer auf, ein alter Freund, gehört zu den profiliertesten Agentur- und Medienmanagern in Deutschland. Er hatte Führungspositionen bei Ogilvy, DDB, Havas, Axel Springer, TBWA und zuletzt war er Global Chief Growth Officer und Managing Director bei Spark44. Als Managing Partner bei Ecolot arbeitet er heute wieder so, wie er es zu Beginn seiner Karriere schon einmal gemacht hat, nämlich unternehmerisch. Es gibt zwei Gründe, warum ich mich so sehr auf die beiden gefreut habe. Erstens, ich möchte das Thema Influencer besser verstehen und zweitens finde ich die Paarung aus junger Hüpfer und alter Hase sehr spannend.
Seit 4 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Jan Hohmann und Andreas Geier.
Hallo, herzlich willkommen, Männer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Auch von meiner Seite, vielen Dank.
Sehr schön. Jan, wir fangen mal mit dir an und stellen dir die Frage aller Fragen. Und Andreas kann danach dann ergänzen, weil es ja sicherlich unterschiedliche Geschichten sind. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, vielen Dank, tolle Frage. Ich habe darüber nachgedacht und natürlich ist es eine Summe der Erfahrungen, die ich bisher haben durfte. Ich glaube aber, zu starten ergibt es Sinn, kurz zu meiner familiären Hintergrund kurz ein bisschen zu beleuchten. Ich komme aus Pforzheim, Andreas würde sagen, die zweitschönste Stadt Deutschlands und bin dort aufgewachsen als Einzelkind in einem Haushalt, in dem Selbstständigkeit und Unternehmertum an der Tagesordnung war, mit allem, was dazugehört, ja, Ängste, Möglichkeiten, Chancen, gefühlten Freiheiten. Und meine Eltern haben mir immer, und das weiß ich auch bewusst, ja, heute mittlerweile, haben sie mir immer versucht, das Gefühl zu geben, die Sicherheit zu haben, dass ich alles machen kann. Ich musste aber, und das auch schon recht früh, immer ganz gut begründen, warum ich eine Sache machen möchte oder warum nicht. Ja, also warum möchte ich nicht mehr Klavierunterricht in der lokalen Musikschule haben? Und warum möchte ich lieber modernen Jazzgitarre spielen? Und das haben sie mir immer vorgelebt und mich da immer gechallenged in meinen Wegen, die ich einschlagen wollte. Und das zieht sich, glaube ich, bis heute durch. Und ich merke das auch, dass ich mir von außen betrachtet immer Mentoren, Personen suche, zu denen ich aufblicke, mit denen ich meine Entscheidungen versuche zu verproben. Und das ist, glaube ich, was mich stark geprägt hat. Über die Zeit. Und ich glaube, der stärkste Einfluss, was so mein unternehmerisches Werden quasi beschreibt, kommt über meine Großeltern, die es nach dem Krieg geschafft haben, einen Feinkosthandel aufzubauen. Und das, was die unternehmerisch geschaffen haben, mittlerweile in dritter Generation bestehendes Unternehmen, was im Zentrum einer Familie steht und mit allem Freud und Leid, das damit verbunden ist, das finde ich unglaublich inspirierend. Und ich glaube, das ist ein Schnelldurchlauf. Könnte noch meine Studien aufzählen. Aber das ist im Schnelldurchlauf, was mich, glaube ich, dazu macht, was ich heute bin.
Vielen Dank, Jan. Andreas?
Ja, fange ich auch bei meinen Eltern an. Also das ist natürlich ein großer formativer Moment. Liberale, weltoffene, auch sehr internationale Menschen. Und die haben einem irgendwie so das Grundsetup fürs Leben mitgegeben. Dann gibt es eine Lebensphase, die mich sehr geprägt hat und viele Jahre lang. Das war wirklich die Zeit in die Musikmacherei in Bands. Warum war das so prägend? Irgendwie eine tolle Form von Zusammenhalt, auch wenn natürlich in Bands mal gezickt wird, aber es war trotzdem eine coole Gang, sage ich mal. Dann war es so ein sehr frühes Ausleben von den ersten rebellischen Momenten, die aber mit Sicherheit da sinnvoller angebracht waren, als wenn man irgendwo rumhängt. Man hat ja wenigstens was Produktives gemacht. Und es stellten sich auch erste Erfolge ein. Wir waren dann mal irgendwie Vorgruppe von so einer BAP-Spin-Off-Band und hatten dann irgendwie mehr Zuschauer und mehr Applaus als der Hauptact, obwohl er gespickt war mit BAP-Leuten. So, und das hat irgendwie natürlich Spaß gemacht und auch geprägt. Dann kam eine Phase, die steht natürlich in keinem CV so drin, weil du eben ja ein bisschen auf unsere Backgrounds eingegangen bist. Das waren 12 Jahre Geier und Geier Entertainment, so hieß die Firma, die ich gegründet habe und später meinen Bruder hinzugenommen habe, bei der wir Bands gemanagt haben und jeden Freitag und Samstag Auftritte hatten. Und das war wirklich sehr prägend, weil es die erste Unternehmung war, habe ich also zu Schulzeiten gegründet und ging aber bis weit rein in meine ersten Jobs bei Ogilvy. Und da habe ich wirklich was fürs Leben gelernt und Freunde fürs Leben gemacht. Das sei erwähnt, das sind alles Leute, die heute zu den Besten in ihrer Klasse gehören. Gitarrist spielt bei Chaka Khan, Till Brönner und so weiter. Das war extrem prägend für den Rest meines Lebens. Und dann die Begegnung mit einem großen amerikanischen Jazz- und Soul-Musiker namens Joe Sample. Der ist einer der größten der Welt, gespielt mit Miles Davis, Al Jarreau, Ray Charles und seine eigene Band Crusader, Songs geschrieben wie Streetlife. Und der ist wirklich zu einem ganz engen Freund geworden und hat mir viele Sorgen und Ängste quasi genommen vorweg, weil ein so außergewöhnlicher Mann wie er hat mir einfach gezeigt, trotz seines großen Könnens, er nimmt sich nicht so ernst, er nimmt das Leben nicht so ernst, er ist überhaupt nicht eitel, trotz seiner Erfolge. Und diese frühe Erscheinung, habe ich ihn mal kennengelernt bei einem Konzert, bin ich wie so ein Groupie, habe ich versucht, diese tollen Jungs kennenzulernen. Der hat mir eigentlich eine unheimliche Ruhe aufgezeigt, selbst wenn er vor 1000 von Menschen auftritt. Und das habe ich irgendwie immer so in mir geschleppt. Und eben auch diese Lässigkeit, obwohl er ein Star ist, unheimlich nahbar, freundlicher Typ zu sein. Und das waren so schon so prägende Momente, wenn man die mal zusammenfasst. Natürlich, was auch, wenn man meinen Lebenslauf so ein bisschen anschaut, ich habe in London studiert. Das war natürlich extrem prägend, als junger Mann da mal ein paar Jahre zu leben, mit 44 Nationen auf der Uni. Und bin dann ja auch ein paar Jahre zur Ogilvy Paris direkt gegangen, um dieses Internationale dann auch zu leben und erleben, und habe aus dieser Zeit eigentlich extrem prägende Freundschaften, die bis heute anhalten, obwohl es in den 90ern war. Und wenn es ums Geschäftliche geht, also wirklich um Werbung leben, Faszination spüren und das mit einer unglaublichen Lässigkeit auch rüberzubringen, war das tatsächlich Jacques Seguela, also einer der profiliertesten und berühmtesten Werber, der immer noch eine Rolle spielt bei Havas. Ich aber wirklich 10 Jahre die Chance hatte, ihn aktiv zu erleben, am Kunden präsentieren mit einem Charme, wie die Welt es noch nie gesehen hat, bis hin zu, dass er mich auf sein privates Haus auf Ibiza eingeladen hat und da für mich Fisch, also für mich und meine Frau und Kinder Fisch gegrillt hat und wir Tennis zusammengespielt haben, obwohl er jetzt, glaube ich, um die 90 ist. Das war einfach so diese französische Art zu leben und voll fokussiert auf Business zu sein, aber trotzdem dabei locker und lässig zu bleiben und sich selbst nicht so ernst zu nehmen, wie es doch viele in der heutigen Zeit meines Erachtens tun. Das waren so mal super Momente zusammengefasst in Kurzform.
Ich bin ganz froh, dass du den Schlagzeuger selber erwähnt hast, sonst hätte ich natürlich nachgefragt, weil ich aus unserer Freundschaft erinnere die Begegnung und auch wie sehr dich das getroffen hat, als er gestorben ist. Ich finde spannend, wenn ich jetzt eure beiden Geschichten zusammennehme. Jan hat aufgehört, auch mit dem Thema so Mentoren, ohne deinen Namen zu nennen. Aber ich weiß, ihr seid ja so ein bisschen zusammengekommen, dass du ja eher so als Senior Advisor dazugekommen bist, bevor ihr dann entschieden habt, dass das vielleicht für dich doch eine feste Station sein kann. Und als du mir das erste Mal davon erzählt hast, von deinen ersten festen Monaten, da habe ich dich so fröhlich und im Aufbruch erlebt wie noch nie vorher. Und ich habe dich immer fröhlich und im Aufbruch erlebt. Aber das war für mich was Besonderes. Und da habe ich so gedacht, ich muss euch beide unbedingt zusammen haben, weil ich diese Story so schön fand. Weil ich könnte dir mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Und dann steigen wir da ins Gespräch ein, was ihr eigentlich genau bei Ecolot macht. Jan, willst du anfangen? Willst du anfangen, Jan? Wie du es erlebt hast?
Ich kann ja mal meine Geschichte des ersten Kennenlernens erzählen. Und ja, das muss 4,5 Jahre ungefähr her sein. Wir waren als kleine Company, glaube ich, wir sind ja als Tech-Company im Herzen gestartet. Mit 12, 14 Leuten waren wir damals, der Großteil Softwareentwickler und zwei weitere Mitarbeiter und ich, die wir, wie ich immer so schön sage, handelsreisend in Deutschland unterwegs waren, auch in bisschen in England schon, um neue Kunden zu akquirieren. Und da hatten wir über einen Kontakt, hatte ich einen Draht zu Andreas bekommen. Und dann, wie es der Zufall wollte, hat eine ebenfalls Studentin der Zeppelin-Universität damals bei Andreas gearbeitet und war in der Terminkoordination eingebunden. Und ich glaube, sie hat Andreas auch nochmal zugeraten, mich doch mal kennenzulernen. Und wie ich dann die Audienz bekommen hatte, bin ich nach Düsseldorf gefahren, zur damals TBWA. Das war deine Station damals, Andreas. Und hatte dort eine 1,5-stündige Präsentation vor dem großen Andreas Geier und hatte, um ehrlich zu sein, als ich da angekommen bin, auch ordentlich Respekt. Ja, ist ja imposant, man hat einen großen Eingangsbereich. Es war aber trotzdem irgendwie, es war ein Sommertag, es war warm, es war irgendwie, die Türen waren offen unten. Ich weiß noch, Andreas, du saßt direkt vis-à-vis des Eingangs in so einem Erdgeschossbüro, wo man auch direkt reingehen konnte. Und aber irgendwie war es ein gutes Gefühl. Und ich kann mich noch erinnern, wurde dann vorgelassen, direkt an deinen Schreibtisch, und hast gesagt, ja, dann die Charlie hat mir erzählt, mit dir könne man sprechen, aber jetzt erzähl doch mal, was du kannst. Ich glaube nicht an Influencer-Marketing. Und also ich weiß nicht, ob das exakt die Wortwahl war, aber es war schon Hardcore. Jetzt muss ich mich hier an der Klimmzugstange aber ganz heftig hochziehen. Und ich glaube, wir sind zuallererst, und das ist, glaube ich, auch wichtige Basis von allem, was wir zusammen machen, haben wir, glaube ich, zuerst trotzdem über Musik gesprochen, weil ich glaube, dein Schlagzeug stand noch im Raum, kann das sein? Oder zumindest irgendwie Sticks oder sowas.
Das ganze Schlagzeug steht im Büro, ein E-Schlagzeug.
Ja, genau. Und da habe ich natürlich probiert, den Einstieg zu finden, weil Jazz, Gitarre bei mir, wo es ja bei Andreas das Schlagzeug ist, dann doch eine starke Passion ist, die mich auch schon mein ganzes Leben begleitet. Und ein Terroir ist, auf dem ich mich auf jeden Fall wohlfühle, sodass ich dahin ausgewichen bin. Und danach habe ich auch noch unsere Software präsentiert. Und wir hatten ganz gute Zeit und haben uns dann aufgemacht, um zusammen loszuziehen, um das mal dem ersten oder zweiten großen Kundin vorzustellen. Das so vielleicht einmal der,
sehr cool, ja, danke,
der Schwung aus meiner Richtung. Ja?
Also, falls das jetzt passt, Christoph.
Ja, unbedingt, hau rein.
Aus meiner Sicht war es so, seit Jahren ja ein sehr großer Kunde von TBWA, launchte ein riesen neues Produkt. Und wie es in jedem Kundenbriefing der Welt steht, mal ist es ernst gemeint, mal nicht so ernst. Ja, es muss alles digitaler werden und wir müssen mal was Besonderes machen. Und also über ein bisschen Digital Campaigning hinaus, wie könnten wir es in der Wertschöpfung des Funnels irgendwie tatsächlich mal digitaler angehen? Und speziell große Unternehmen sind ja manchmal noch ein bisschen vorsichtiger oder sind damit zumindest nicht groß geworden, wie junge Markt. So, da wusste ich natürlich, natürlich haben wir eine gute Digitalabteilung, aber dieses tiefergehende, wirklich mal digitalisierte Angehen eines Launches, was über normales Digital Campaigning hinausgeht, hatte ich so richtig eigentlich nichts anzubieten. Und da kam mir das Thema von Jan sehr gelegen. Und siehe da, ein großer Kunde wie Henkel hat dann tatsächlich verstanden, dass über Influencer das ein neuer Weg sein könnte, effizient an die Zielgruppen ranzukommen, über die sie per klassischem TV einfach nicht mehr rankommen, beziehungsweise viel zu viel dafür bezahlen. Und haben dann, nachdem wir das als gemeinsam, wir haben das nicht im Silo präsentiert, sondern im Gesamtkontext der Launch-Strategie, hat Henkel einen sehr großen Betrag direkt auf das Thema gesetzt. Und siehe da, TV hat so seinen Job gemacht, aber das, was komplett outperformed hat, weit über den prognostizierten KPIs, wirklich alles weggeballert hat, war das Thema Influencer-Marketing. Und das war mein Klick- und Aha-Moment, wo ich gesagt habe, was passiert denn hier gerade? Irgendwie bin ich da nicht optimal aufgestellt, um anscheinend am Thema der Zukunft hier partizipieren zu können. Das war wirklich, und da hat der Jan nicht ganz Unrecht, er hat es jetzt etwas übertrieben, es war nicht so, dass ich gar nicht so dran geglaubt habe. Mir war nur die Power nicht bewusst, ja, dass wenn ich die richtigen Influencer poole, ich rede nicht von 2, 3, sondern 10, 20, dass ich mittlerweile Reichweiten habe, wie ich sie sonst im TV habe. Und die Nähe der Community zu diesen Influencern war mir auch nicht bewusst, dass die denn quasi die Vertrauensbasis so groß ist, dass man viel geneigter ist, ein Produkt auszuprobieren, was da vorne vom Influencer in Szene gesetzt wird.
Ich muss dich ja mal ein bisschen in Schutz nehmen, Andreas, als wir uns kennengelernt haben, richtig kennengelernt haben wir uns im Valley erst. Also wir kannten uns vorher vom Hallo sagen, aber da haben wir uns richtig kennengelernt. Du hast das ja auch schon als Stilmittel, dass du Leute gerne ein bisschen aus der Komfortzone rausschubst. Und da ist das natürlich ein beliebtes Instrument zu sagen, ich glaube an dein Thema nicht, weil das irgendwie immer so den Weg direkt zum Kern vorzeichnet. Ich würde gerne noch eine Frage oder eine Anmerkung machen für alle die sich mit Influencer-Marketing nicht auskennen. Wir reden hier nicht über, wir geben Beyoncé $500,000 für einen Post, was mal gut laufen kann und auch mal nicht gut laufen kann, sondern wir reden darüber, dass ihr richtig Technologie, Algorithmen einsetzt, um eben mehrere Influencer bis zu viele Hunderte von Influencern zu koppeln, um wirklich Kampagnen aufzubauen, die dann Durchschlag haben. Vielleicht erklärst du mal ein bisschen das eigentliche Produkt, was ihr habt, Jan.
Sehr gerne. Die Vision war von Anfang an, eine Softwareplattform zu entwickeln, die es ermöglicht, Unternehmen mit einer beliebig großen Anzahl an Influencern zusammenzuarbeiten und entlang dieser Wertschöpfung alle relevanten Bausteine möglichst zu automatisieren, zu digitalisieren und auch mit Algorithmik zu hinterlegen. Das heißt, wir starten bei der Influencer-Suche, bei der Bewertung, Vertragsgestaltung, Rechtemanagement, Qualitätsprüfung auch der entstandenen Inhalte. Das alles funktioniert in der Software und geht am Ende bis hin zur Messung und zur Auswertung und Optimierung der Maßnahmen. Und ich glaube, der Kernmehrwert, den wir liefern können über die Software, die diesen ganzen Prozess abbildet, ist, dass wir mit mittlerweile knapp 20.000 Kampagnen, die wir durchgeführt haben, auf den verschiedensten Influencern, ja, da ist Dieter Bohlen dabei, es sind aber auch meistens Influencer, die zwischen 50 und einigen 100.000 Followern oder Subscribern oder auch Lesern auf Blogs zum Beispiel haben. Und da das richtige Set für eine Marke herauszufinden auf Basis von historischen Daten. Das ist eigentlich unser Steckenpferd. Natürlich braucht man kreative Idee. Die meisten davon kommen von den Influencern selbst. Wir müssen ihnen einen guten Nährboden geben, den Influencerinnen, die um quasi eine Geschichte anfassbar und erzählbar zu machen. Das ist natürlich wichtig. Die kreative Idee, die können die Influencer und Influencerinnen aber sehr gut selber entwickeln, umsetzen und authentisch in ihr Community-Umfeld einbinden. Und was wir dann eben dazu liefern, sind die Interfaces, sind die Entscheidungsvorlagen für Marken, um eine möglichst informierte Entscheidung zu liefern, mit welchen Influencer-Gruppe möchte ich gehen Und welche Kennzahlen kann ich auch von diesen erwarten? Das heißt, großer Teil unserer Arbeit ist auch die Professionalisierung beider Seiten. Was erwartet eine Marke von einem Influencer, einer Influencerin? Was wird umgekehrt erwartet von der Marke? Welche Preise werden gesetzt? Was sind die Vertragsgrundlagen? Was ist auch angemessen? Ist es angemessen, dass die Marke den Influencer, dass die Influencerin die Marke in ihrer Description auf Instagram für 6 Monate verlinkt? Offensichtlich nicht. Ist es angemessen, dass eine Marke Exklusivität claimt bei einem Influencer? Muss man zurückfragen, wenn der Preis stimmt. Und das Ganze geht in beide Richtungen. Und da gehört natürlich auch viel gegenseitige Wissensvermittlung und Kommunikation dazu. Aber das ist im Prinzip, was wir machen.
Ja, und ihr seid ja in dem Sinne keine Agentur, sondern ihr seid eher eine Tech-Plattform. Das heißt, wenn eine Agentur sagt, ich will mal Influencer-Marketing professionell machen, können die sich genauso an euch wenden wie auch Kunden direkt. Ne? Also ihr arbeitet auch mit Agenturen zusammen.
Genau, das sind so unsere beiden Kernzielgruppen, sind tatsächlich Kunden direkt. Wir arbeiten aber auch sehr gerne und sehr viel mit Agenturen, so wie quasi unser Kennenlernen auch war. Ja. Dass man sagt, wir können das jetzt nicht eben mal aufbauen und in unserer Software stecken irgendwie 12.000 Entwicklertage drin. Das kann man jetzt auch nicht einfach copy-pasten als Agentur. Und dann arbeiten wir gerne als White Label oder als Subcontractor. Da haben wir überhaupt keine Eitelkeiten und begrüßen das. Und das ist eigentlich hochgradig effizient.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt ein Werbepartner, ohne den ich als Podcaster gar nicht leben könnte. Es sind Ipalat Halspastillen. Die gibt es schon seit 1937 in Apotheken. Und ihr kennt sie vielleicht von dem charakteristischen Geschmack nach Primelwurzel, Anis und Fenchel. Ipalat, das ist eben nicht nur wohltuende pflanzliche Naturkraft, sondern vor allem auch nicht mehr wegzudenken aus dem Berufsalltag für alle, die viel sprechen oder wenn sie wirklich einen Sprachberuf haben. Hilft bei Halskratzen, hilft aber auch bei einer strapazierten Stimme und deswegen ein großartiges Produkt. Wie gesagt, ich kenne es von der Bühne und auch vom Podcast. Ipalat Halspastillen. Was ich nicht wusste, die Dr. Pflege Arzneimittel, die dahinter steht, ist eine Unternehmensträgerstiftung oder darüber organisiert. Das heißt, die Gewinne fließen in die Stiftung und kommen damit auch der Gesellschaft zugute. Sozialkaritative Projekte wie Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime werden damit genauso wie medizinische Grundlagenforschung unterstützt. Also, Ipalat Halspastillen, schaut's euch mal an, probiert's mal aus. Gibt's eben schon seit 1937 in Apotheken und bestimmt noch eine ganze Weile. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
Es gab ja schon immer, sagen wir mal, einen Satz von Testimonials in Werbung. Andreas, wir beide, die ja schon im letzten Jahrtausend Werbung gemacht haben, erinnern das. Was ist der Unterschied zwischen dem, ich setze Prominente in einer klassischen Werbung ein versus modernes Influencer-Marketing?
Also da kann Jan bestimmt noch viel profilierter was zu sagen, aber was mir jetzt, weil du mich ja fragst, der Unterschied zu so einem klassischen Testimonial ist tatsächlich, dass ein Influencer, wie ein Mid-Level-Influencer, irgendwas zwischen 50.000 und sagen wir mal grob 300.000 Followern, hat tatsächlich noch eine persönliche Nähe zu seinem Follower. Man steckt viel mehr in den Lebenswelten drin und ein guter Influencer lehnt auch sehr viele Themen ab, wenn es nicht zu seinem Leben passt, wenn er da keinen authentischen Beitrag leisten kann. Der Jan hat eben in der Schnellformulierung unseres Modells jetzt noch nicht erwähnt, dass wir auch ein Pitch-Verfahren haben. Influencer müssen bei uns pitchen, also sie werden ausgewählt, wenn die Profile stimmen, soziodemografisch etc. Aber dann werden sie noch nicht automatisch ausgewählt, sondern sie müssen uns dann auf der Plattform hochladen, warum sie jetzt glauben, der Richtige für diese jeweilige Kampagne zu sein. So, und da wird schon so viel, sag ich mal, Persönliches abgeprüft, was du bei einem Celebrity alles gar nicht machen kannst. Da sagst du grob, ja, passt vom Alter, passt so vom Lifestyle. Genau, also die Nähe, der Unterschied ist die Nähe von dem Testimonial, egal ob Celebrity oder nicht, aber jetzt nehmen wir die Nicht-Celebrities, die Nähe zu der Gefolgschaft. Und das hat halt einen deutlich besseren Hebel, als wenn ich einen Celebrity nehme, mit dem ich ja im Grunde mit einer Schrotflinte rumballere. Und alle die, die das Testimonial nicht gut finden, dann das eher als Grund sehen, das Produkt nicht zu kaufen.
Mein drittes Unternehmen, Smabu hieß das, 2007. Mit dem war ich pitchend unterwegs, unter anderem in Düsseldorf bei Ogilvy und bei einigen anderen bekannten Namen und habe erklärt, warum Markenbotschafter oder Botschaftermarketing, bevor es den Begriff Influencer gab, eine ganz dolle Idee sei. Und Andreas, du hast im Vorgespräch mehrere Momente deines Lebens geteilt, wo du sagtest, da hast du gemerkt, warum es auch wichtig ist, ich formuliere es mal für einen Norddeutschen, locker durch die Hose zu atmen und sich nicht selbst zu ernst zu nehmen. Wie viel Grund für den Erfolg, den ihr jetzt habt als Duo, als Paar, wir haben jetzt viel über eure Date-Kennenlern-Story gehört, ist eure Kombi? Weil ich hab's als, also ich bin gescheitert, das zu erklären, obwohl ich ganz früh mit Facebook unterwegs war und Co. Aber als wir auch wirklich Artikel geschrieben haben, 2007, 2008 zu diesem Thema, diese Ernsthaftigkeit, von der du gesprochen hast, die gerade in Deutschland einem entgegengefeuert wird, hat dafür gesorgt, dass wir nicht so weit gekommen sind, wie ihr das jetzt in Meilen voraus großartig umsetzt. Und ich kann das auch als Influencer, Mini-Influencer, so wie Michael, richtig gut nachvollziehen, was ihr da gerade macht. Wie wichtig war diese Lockerheit reinzubringen, um jetzt auch nochmal so einen Bogen zu machen in deiner Karriere?
Also hier es kommt ja irgendwann später noch eine Frage zu dem Thema, was man wirklich, wirklich noch will im Leben oder nicht oder so ähnlich. Und für mich war völlig klar, sowas, was ja nicht der normale Job ist, wo ein Headhunter kommt und sagt, wollen Sie, na, sondern hier nochmal ein Abenteuer eingeht mit einem Startup aus Berlin, was für mich eine deutliche Kehrtwendung kann man nicht sagen, aber einfach komplett neues Kapitel nochmal ist. Mhm. Das funktioniert nur, wenn ich auf der Gegenseite, jetzt sind wir ja auf einer Seite, aber damals, als wir uns kennengelernt haben, sehe, das sind Leute, die haben dasselbe Mindset. Und Jan hat ja noch einen Gründungspartner, den Simon. Und ich sage das jetzt ungerne, weil dann kriegt er wieder zu viele Bonuspunkte, der Jan und der Simon. Aber mir war sehr schnell klar, das sind zwei sehr freundliche, zum einen wohlerzogene junge Typen, die hier nicht klugscheißend durch die Gegend laufen, wie halt oft Absolventen von vermeintlichen Top-Unis, einer vermeintlichen war ich ja auch, die dann mit der Kreditkarte vom Papa rumlaufen, eine Rolex am Arm haben und meinen, sie wüssten, wie die Welt da draußen funktioniert. Jan und Simon haben genau das Gegenteil gemacht, extrem interessiert an Themen und sehr fokussiert auf den Erfolg und auf das, was sie da machen, aber eben mit der nötigen und speziell in so einem jungen Alter erstaunlichen Lässigkeit, sei es eine französische Lässigkeit, die ich eben durch Jacques Seguela nochmal besonders eingeimpft hat, oder eine britische Lässigkeit, die gibt es ja viel mehr und hätten wir uns früher kennengelernt, Christoph, hätte das mit Sicherheit auch bei uns geklappt. Ich kann mir genau vorstellen, gegen welche unlässigen Türen du da gelaufen bist. Und insofern, das war Grundvoraussetzung, dass da direkt irgendwie eine Sympathiebasis ist. Und wir haben ziemlich viel Druck hier bei uns in der Pipeline. Aber es vergeht, glaube ich, kein Telefonat zwischen Jan und mir oder Simon und anderen Kollegen, wo wir nicht auch, ist auch ein guter Weg, den Stress zu ertragen. In Köln sagt man, wo wir ein bisschen am Flachsen sind, damit es alles ein bisschen lustiger wird. Und das ist das eine. Das andere ist aber wirklich dieses, und Social Media hat extrem dazu beigetragen, wenn ich teilweise Posts sehe von Menschen, was die alles posten und was sie glauben, wen das wirklich jetzt interessiert. Und immer die 7 selben Follower irgendwas darunter schreiben. Es sind wirklich immer dieselben 7. Das ist eine Attitude, die ich eben bei den Jungs von vornherein nicht gesehen habe. Ja, und manchmal passt es im Leben und manchmal passt es eben nicht. Und
ich, ja. Ich finde das eben wichtig, auch zu betonen für die, die zuhören und folgen und sagen, Mensch, aber ich kämpfe mich ja durch und ich bin verbissen, dann auch mal zu sagen, ganz ehrlich, da haben wir jemanden gerade präsentiert und es muss ja dann auch von der Chemie her stimmen. Ihr habt das so schön beschrieben, der Moment, als ihr dann auch über Musik gesprochen habt, das, was du auch gerade so zwischen den Zeilen durchklingen lässt, zu sagen, ja, manchmal passt es, manchmal nicht, das auch anzunehmen und dann zu sagen, ja, wenn einer nicht will heute, ja, dann hat er einen schlechten Tag oder sie einen schlechten Tag. Was weiß denn ich, woran es liegt? Und das hat mich ganz schön zermürbt als junger Gründer, das weiß ich noch. Und das konnte ich erst sehr viel später annehmen, zu sagen, ja, das ist not my problem, sondern das ist dann Timing oder da hat jemand anders einen schlechten Tag. Und dann kommt der Spaß beim Gründen nämlich auch wieder zurück.
Genau, um mal in dieser Musikterminologie zu bleiben. Entweder es groovt oder es groovt nicht. Und es ist ganz einfach, wenn es eine Band gibt, wo der Drummer nicht groovt, dann groovt der Bassist auch nicht und dann groovt die ganze Band nicht. So, und hier groovt es halt.
Das ist ein guter Vergleich.
Ja. Mhm. Ihr habt ja auf eurer Kundenliste schon ganz erstaunliche Namen, auch Unternehmen, die sagen wir, der interessierte Laie von außen wahrscheinlich eher als konservativ einstufen würde, sowas wie Aldi. Würde ich sagen, Marketing mir immer eher konservativ begegnet, wahnsinnig lange noch unfassbar lange Beilagen und Tageszeitungsanzeigen gemacht. Die habt ihr als Kunden. Was war für euch so die wirklich ein, zwei Beispiele, so überraschendste Kampagne, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, wow, das haben wir selbst nicht geglaubt, dass das so knallen kann? Oder dürft ihr es nicht sagen?
Doch, ich glaube, also ich nenne mal zwei Beispiele. Das eine Beispiel war das Bundesgesundheitsministerium, mit denen wir im letzten Jahr zusammen auch mit Scholz & Friends, mit denen wir auch eine gute Partnerschaft pflegen, wie Andreas das vorhin schon skizziert hat. Das heißt, wir liefern Struktur, wir liefern die Technologie und die Umsetzung des Influencer-Teils eingebettet in ein größeres Ganzes und eine gesamte Strategie. Und diese Kampagne war zum Thema Pflege. Das heißt, wir haben uns mit dem sehr wichtigen Thema der Pflege in Deutschland beschäftigt und hatten die Möglichkeit, über Influencer dieses Thema aus drei Brillen heraus zu betrachten oder betrachten zu lassen. Aus der Brille der Betroffenen, der Gepflegten, aus der Brille der Pflegerinnen und Pfleger und aus der Brille der Angehörigen. Und so hatten wir, glaube ich, knapp 100 Einzelbeiträge mit sehr persönlichen und auch, finde ich, ergreifenden Geschichten, die aber gleichzeitig eine unglaubliche Power und Freude für diesen Beruf oder diese Berufung, muss man bei den meisten fast sagen, gezeigt hat. Und das war eine Kampagne, die hat mich, muss ich sagen, zutiefst beeindruckt. Zum einen, dass jemand wie ein Ministerium diesen Schritt macht und das auch so ehrlich und in den Core seiner Strategie und seiner Markenkommunikation setzt zum Thema Pflegekräfte in Deutschland und dann auch in der inhaltlichen Ausgestaltung. So, das vielleicht als ein Beispiel. Und dann noch ein zweites Beispiel. Natürlich sind viele dieser Unternehmen, die auch zu unseren Kunden gehören, traditionelle Unternehmen, die mit Sicherheit alle noch TV-Werbung machen, die mit Sicherheit auch alle noch Paket oder hier Briefeinwurf machen, Beilagen und aber gleichzeitig eben Dinge, die von vornherein zumindest mit einem Messbarkeitsversprechen kommen, was ja für die klassische Welt recht neu ist, zumindest ausprobieren. Und wenn sie funktionieren und die Unternehmen gut aufgestellt sind, auch teamtechnisch mit recht schlanken Entscheidungswegen, auch in der Lage sind, relevante Budgets loszulösen und jetzt auch, das ist vielleicht jetzt das Thema, jetzt auch beginnend andere Budgets abzulösen. Ja, das heißt, wir sind jetzt, würde ich sagen, in den letzten 10 bis 12 Monaten häufiger als je zuvor in der Situation, dass Marken sagen, wir machen mit Influencer-Marketing jetzt mal einen Challenger-Kampagnen-Baustein gegen TV. Das heißt, da wird relevant darüber nachgedacht, von den 120 Millionen Budget von den 120 Millionen derzeit in TV und 5 Millionen Testbudget irgendwie vorhanden sind, davon zweistellige Prozentzahlen bis hin zu irgendwie 25-30% Richtung Social Influencer Marketing zu verschieben. Und das ist jetzt was, womit wir arbeiten, ja, wo wir ganz neue, auch strategische Sichtweisen der Unternehmen kennenlernen, die einfach auch dann sagen, okay, wir müssen, um den Werbedruck zu halten, 25 bis 40 Millionen Euro im Jahr ausgeben können. Wie schaffen wir das denn in Deutschland mit Influencer-Marketing? Mhm. Und das sind die Fragestellungen, die uns gerade extrem reizen, weil unsere Software natürlich darauf ausgerichtet ist, richtig ernst zu machen und nicht mit 2, 3, 4 Influencern mehr oder weniger nebenbei mal zu arbeiten.
Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel eine Autofirma kommt, die sagt, wir sind jetzt gerade dabei, Elektro richtig durchzustarten, wir wollen unser neues Voll-Elektroauto XYZ mal nur mit Influencern einführen. Wir haben 50 Millionen, die wir sonst für so eine Einführungskampagne ausgeben in Europa. Dann könnt ihr sagen, hallo, wir haben hier genau die 3000 Influencer, die für euch richtig sind und könntet sagen, man kann das Geld komplett in so eine Kampagne reinhauen. Und ihr könntet nachweisen mit Hilfe eurer Metriken, dass so eine Kampagne eben ja besser sogar arbeiten kann als TV.
Ja, und zumal, das ist für mich als klassisch geschulten Werber ja ungewöhnlich, dass wir Kunden eine Prognose, wir geben vor der Kampagne eine Leistungsprognose, wo wir als unteren Deckel 90% ausloben als Leistungs-KPI. Also 90% der vorher mit dem Kunden definierten KPIs werden wir erreichen. 90 oder eben mehr, wie in den allermeisten Fällen. Und das konnte ich weder mit TV in der Vergangenheit, noch mit Out-of-Home, noch mit Print, die alle ihre Berechtigung haben. Also bin jetzt auch nicht auf so einem Trip, dass man sagt, alles andere macht keinen Sinn. So ist es nicht. Aber ich glaube, der Mix wird sich eben deutlich verändern. Und diese anfassbare Prognosefähigkeit ist eben etwas, wo Kunden doch sehr genau zuhören und uns auch sehr viele Chancen geben, das auszuprobieren, sich dem Thema anzunähern, weil die Gefahr zu scheitern ist relativ klein. Wenn ich eine TV-Kampagne mache und produziere einen TV-Spot für ein paar hunderttausend, kaufe ein gewisses Media-Volumen, ich weiß im TV einfach, wenn ich nicht mindestens mal 2, 3 Millionen ausgebe, werde ich in Deutschland überhaupt nicht wahrgenommen. Diese Gefahren können wir alle ausschließen. Man kann bei uns auch einfach mal mit 100.000 testen und sieht sehr, sehr, sehr konkret, von wie viel Interaktionen gab es, wie viel Netto-Reichweite gab es, bis hin, je nachdem, nach Geschäftsmodell des Kunden, wenn es ein sehr digitales ist, Swipe-Ups in den Store rein, bis hin zu Verkäufen. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie sehr sich der Kunde in den Schnittstellen vernetzt, aber ist alles möglich. Genau, und das ist
cool. Ich will mal, bevor wir auf die sei denn, Christoph hat noch eine andere Frage zum Thema, bevor wir auf das Arbeiten, wie ihr arbeitet in der Company, weil wir sind ja im Podcast über New Work, das heißt auch natürlich neue Geschäftsmodelle kennenlernen, aber auch, wie arbeitet man zusammen. Mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Ihr wisst vielleicht, dass ich in einer meiner Firmen ein großes Fitness-Event veranstalte, HYROX. Wir haben jetzt eine Newsletter-Reichweite, 50.000 Menschen. Wir haben über 30.000 Menschen, die daran teilgenommen haben an solchen Events. Wir haben die Community, obwohl wir Corona haben, weiter ausbauen können. Wir haben auch Influencer, die quasi, ohne dass wir ihnen Geld dafür geben, sich für die Marke einsetzen und sagen, das ist der heiße Scheiß und macht hier mit. Also ganz toll. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir wollen aber jetzt die nächste große Stufe zünden und würde zum Beispiel sagen, nehmen wir mal an, in einem Jahr, ich hätte die 100.000 Euro, die ich mal für sowas ausgeben könnte, dann würdet ihr mir sagen können, okay, wir können ja, also bei uns ist KPI, wir wollen natürlich gerne Teilnahmetickets verkaufen. Das heißt, wir würden dann eine Kampagne, was ich auf Instagram aufsetzen und würden versuchen, ein paar hundert Influencer zusammenzukriegen. Und dann würdet ihr mir garantieren, wir garantieren dir x Ticketverkäufe. Das könnte, wenn das das KPI ist, würdet ihr euch auf sowas einlassen? Wahrscheinlich würdet ihr erstmal einen Test machen, bevor ihr sowas garantiert. Wie würde sowas konkret aussehen?
Genau, also wir starten, was wir von Sekunde 1 quasi garantieren können, ist die Anzahl der Nettoreichweite, die Anzahl der Interaktionen. Da ist natürlich gewisse statistische Werte drin, das heißt plus minus 5%. Aber so, das können wir von Anfang an garantieren. Was wir mitbringen, ist außerdem die Erfahrung, was passiert denn mit dem Traffic, sobald er in dein, sage ich jetzt mal, Webseitenuniversum kommt. Ja, das heißt, jede, die wir dorthin schicken, was machen die? Und dann würden wir vermutlich noch fragen, wie verhalten sich denn sonst Nutzer, die auf die Seite kommen, mit welchen Conversions konvertieren die A direkt zum Kauf, B in euer Newsletter, C vielleicht über Remarketing oder CRM-Aktivitäten und könnten dann gemeinsam uns anschauen, und da bräuchten wir eben dann eure Unterstützung für die Zahlen, die euch betreffen, könnten wir ausrechnen, was der Erfolg sein wird. Und wir nähern uns dem dann, genau wie du sagst, über ein sehr iteratives Verfahren und schnelle Tests. Ja, das heißt, wir würden niemals empfehlen, wenn du 100.000 als Budget hast, die 100.000 in der ersten Woche auszugeben, was auch möglich wäre, sondern wir würden vermutlich sagen, okay, wir brauchen vermutlich 3 bis 5 Runden, bis wir die perfekten Content Stories bekommen, bis wir den richtigen Anreiz für die Konsumenten gefunden haben und dann eine erfolgreiche Kampagne skalieren.
Cool. Wir gerne schon mal einen Vertrag rüber.
Super, danke. Christoph.
Wenn ihr mit dem Business durch seid, dann nochmal eine Frage hinterher. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe da gerade ein bisschen drüber rumgegrübelt. Thema Einfluss von Influencern, heißt ja nicht umsonst Influencer, auf die Leute, die folgen. Und ich bin da sehr zwiegespalten. Michael und ich profitieren ja beide selbst von Reichweite und pushen auch Themen raus. Habt ihr das Gefühl, wir haben eigentlich mehr Chancen heutzutage, dadurch, dass mehr Leute in den Dialog gehen und auch in einen wirklichen Dialog, wenn es kleiner und fragmentierter ist, weil nachweislich ja auch große Medien, nehmen wir mal die Rupert Murdoch-Story, sensationelle Doku auf Arte, eine Dreiteiler über seine Familie und die Einflussnahmen, die da stattfinden, wenn halt so viel Macht an einer Stelle ist? Oder haben wir jetzt dann irgendwann deswegen unter anderem ja auch wieder die neuen Flat-Earth-Theoretiker, die dann sich ihre kleinen Silos bauen, was ja jetzt erst wieder durch moderne Social Media groß geworden ist als Theorie. Wie steht ihr zwischen diesen beiden Extremen? Ich weiß natürlich, das ist jetzt keine Aufgabe der Werbung, aber ihr habt natürlich als Mittler in solchen Kreisen halt auch Leute in den Umfeldern, wo ihr euch die anschaut. Ihr schaut euch die Pitches an. Mich interessiert es mehr, wie nehmt ihr diesen Bereich wahr, auch mittelfristig?
Es ist für mich eine ganz, ganz zentrale gesellschaftliche Frage auch, weil wir sehen ja insbesondere, also was ich beobachte ist, zum Beispiel auf Facebook, ja, ist die Meinungsäußerung in kleinen abgeschlossenen Räumen auch zu Themen, die sich vielleicht irgendwie im Postfaktischen bewegen, ja durchaus verbreitet. Mhm. Was wir wahrnehmen, und das sowohl während den Kampagnen als auch ganz persönlich, ist, dass umso jünger die Zielgruppen werden, das heißt, wenn man zu Instagram geht, ist das schon deutlich differenzierter, finde ich zumindest. Und wenn wir zu TikTok gehen, auch wenn das jetzt, kann man noch über ganz andere Themen sprechen, chinesische Plattformen und so weiter, nichtsdestotrotz empfinde ich dort die Auseinandersetzung der ganz jungen Community, sagen wir jetzt mal 14, weil drunter dürfen wir gar nicht messen, unter uns, da sind wahrscheinlich 11 bis 20, die ist noch viel differenzierter. Deshalb meines Erachtens nach ein Thema, auf das wir extrem Acht geben müssen, auf das wir aber, glaube ich, als Gesellschaft antworten sollten mit digitaler Bildung, mit guten Aufklärungsinhalten, die insbesondere die Jungen, aber auch jeden und jede, die schon etwas länger hier auf der Welt sein dürfen, zu mündigen digitalen Nutzern machen, die ebenso partizipieren oder nicht partizipieren, wie wir das auch aus der Offline-Welt gewohnt sind. Und deshalb, ich glaube, es sind komplett neue Kommunikationswege. Und die müssen wir alle zusammen lernen, als Gesellschaft sauber zu bespielen. Und wir versuchen immer, unseren Beitrag da zu leisten, indem wir da auch gegenseitig aufklären, indem wir Wissen teilen, indem wir verschiedene Sichtweisen auch in so eine Kampagne reinbringen und nicht nur quasi in eine Richtung trommeln. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir das Problem ein bisschen substanzieller angehen müssen, auch wenn wir versuchen, unseren Beitrag da zu leisten, ja.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt jetzt unser Werbepartner und ich freue mich. Ich freue mich sehr, denn wer dem Podcast eine Weile folgt, der weiß, dass Michael und ich öfters mal über das Thema sprechen, was mich besonders umtreibt. Ich bin nämlich Legastheniker und ich mache gerne mal Fehler. Michael entdeckt die dann meistens und nimmt sie aus den Posts wieder raus. Und das verfolgt mich schon sehr lange. Und unser Werbepartner in dieser Woche ist eines der Tools, die dabei helfen, das Schreiben intelligenter und besser zu machen. Und es ist nicht einfach irgendein Tool. Es nennt sich languagetool.com oder languagetool einfach nur, aber auf languagetool.com/newwork bekommt ihr tatsächlich auch einen Rabatt auf der Landingpage als Hörer des Podcasts. Und es geht hier um einen intelligenten Schreibassistenten, der in allen gängigen Browsern funktioniert, in Textverarbeitungsprogrammen und über den Mac und Rechtschreibgrammatik und Stilvorschläge in über 20 Sprachen. Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und mehr und so weiter verarbeitet. Vor allem findet Language Tool mehr Fehler als vergleichbare Rechtschreibkorrekturen. Und was ich besonders gut finde, Stilvorschläge, die den Ausdruck verbessern. Korrekte Kommasetzung, Verständlichkeit und auch Synonymvorschläge. Und das ist eben etwas, was mir dann sehr schwer fällt, wenn ich mich sehr auf Rechtschreibung konzentriere und dann fehlt mir manchmal ein Wort und dann suche ich woanders und dann bin ich wieder abgelenkt. Und hier kann man eben alles in einem bekommen. Natürlich funktioniert es auch in allen gängigen Textverarbeitungsprogrammen. Es gibt eine kostenlose Browser-Erweiterung und dabei kontrolliert LanguageTool in fast allen Textfeldern, Web wie Gmail, Google Docs, LinkedIn, Xing, Twitter und so weiter. Was ich cool finde, ist, dass das Unternehmen seit 2017 gegründet als Open-Source-Projekt gestartet ist und ein Team aus Linguisten, Linguistinnen, Entwicklern, Entwicklerinnen und Designern und Designerinnen in Potsdam und der ganzen Welt ist. Das heißt, hier habt ihr ein Unternehmen mit lokalen Wurzeln, dem Transparenz und Privatsphäre besonders wichtig ist und was einen engen Kontakt zur Community pflegt. Also schaut es euch mal an, denn über 1 Million Berufstätige nutzen Language Tool bereits für die professionelle Kommunikation. Gibt einen kostenlosen Account zum Testen und Premium mit noch mehr Fehlerfunktionen, die dann eben gefunden werden. LanguageTool.com/newwork und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, also ich tatsächlich beschäftige mich das, jetzt hier die Lampe ausgegangen, sehr, weil ich denke so, wir hatten, ich glaube, Michael, das muss eine der ersten Folgen sein, die wir aufgenommen haben, Verena Pauster, die damals sagte, es fehlt halt diese Normline. Also weißt du, früher war die Tagesschau halt die Norm so ungefähr und jetzt darf alles kritisiert werden. Und also jetzt mal Spaß beiseite, es gibt ja wirklich Menschen, die glauben, die Erde ist flach oder wir kriegen Mikrochips mit der Impfung implantiert. Und wenn ich jetzt sehe, in welcher Rasengeschwindigkeit solche Sachen sich verbreiten, ich habe das auch noch von den G20-Tagen hier in Hamburg echt im Kopf, wie denn Menschen im Stau standen, ne? Also die Stadt fluchtartig verlassen haben, in Panik, also literally in Panik, wo ich sagte, um Gottes Willen, was ist das so, wie kann man als klardenkender Mensch so reagieren? Aber ja, es passiert. Und das finde ich bemerkenswert, welchen Einfluss die Plattformen haben. Aber denke gerade, wenn ernsthafte Dialoge möglich sind, ein Diskurs, ein Auseinandersetzen, so wie in der Wissenschaft, wo es ja nun auch einen Diskurs gibt, durchaus Streitfälle und so weiter, dann baut das halt Stück für Stück aufeinander auf. Und dadurch, dass ihr eben Plattform seid, aggregiert ihr ja beide Seiten. Und ich gehe mal davon aus, ein Werbepartner kann ja nicht mehr sagen, ja, aber das muss jetzt so, und wie du es gerade beschrieben hast, das muss jetzt so kommuniziert werden, das so, das so, das so. Sondern der Influencer wird dann sagen, ja, nee, ich habe eben auch meine Community und ich habe eine Verantwortung dem gegenüber. Und wenn du sagst, die wird wahrgenommen, finde ich das eine sehr positive Entwicklung gegen das, was ich sonst teilweise sehe.
Ich fand das Beispiel, dieses Pflegebeispiel toll. Also ich weiß nicht, ob ich es vorhin richtig verstanden habe, aber so wie ich es verstanden habe, habt ihr dann quasi als Influencer Leute genutzt, die wahrscheinlich eigene Angehörige in Pflege haben und auch Leute, die in der Pflege arbeiten. Ist das richtig oder wie war die Mechanik genau?
Exakt diese beiden, ja. Und als dritte Säule Gepflegte. Also ja. Wow. Die selbst Pflege erleben. Das ja, heißt, toll. Das waren die drei verschiedenen Bereiche. Und die konnten frei von der Leber weg, sage ich jetzt mal, auch in alle Richtungen positiv wie negativ berichten. Ja, von irgendwie Überstunden, schlechter Bezahlung, bis hin zu den tollen Momenten, weshalb sie das tun, weil sie einfach mit einem Lächeln irgendwie der Gepflegten quasi bezahlt werden, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne. Und diese Differenzierung auch in der Konzeption einer Kampagne für eine Marke umzusetzen, da haben wir natürlich viel Möglichkeiten. Und das geht ja auch weiter. Das geht auch weiter, das Thema Diversität. Ja, wir haben als Influencer, Influencerin immer irgendwie die top gestylten, super durch irgendwie trainierten Influencer, Influencerinnen, die auf den Malediven sind oder sonst irgendwo.
Dubai, gerne auch Dubai.
Genau, Dubai. Auch übrigens finde ich auch spannend, dass eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesen, ja vornehmlich den YouTubern der ersten Runde, würde ich mal sagen, die jetzt da nach Dubai gegangen sind. Und da muss man sagen, unsere Werbepartner, die machen einen Bogen jetzt. Ja, das heißt, und wir empfehlen, zumindest bei denen, die sich da auch völlig undifferenziert geäußert haben, die sagen, ich werde in Hamburg, darf ich nicht drehen, und in Dubai habe ich jetzt Meinungsfreiheit, finde ich jetzt schon eine schwierige Aussage. Davon distanziert sich dann auch die werbetreibende Industrie. Und damit haben wir auch ein Korrektiv. Und zusätzlich auch die Konsumenten. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen.
Nee, ich finde es super. Nee, das ist schon das Thema. Also ich finde, hier geht es ja auch darum, wie formen wir Arbeit in Zukunft. Und wir tragen da eine Verantwortung. Und bei New Work geht es nicht um hotte neue Geschäftsmodelle, sondern eben auch zu sagen, welchen Einfluss hat das auf die Community. Und alle, die Kinder haben, die wird das beschäftigen, weil man dann merkt, so ja, die gehen halt damit rein. Wo ist die Normierung und wo ist die Normallinie? Und deswegen finde ich das absolut ein zentrales Thema und ein sehr gutes Beispiel. Man kann das deutlich sehen, dass das auch einen Impact hat.
Also es ist ein Berufsbild, muss man ganz klar sagen, ein Influencer. Also wenn du heute junge Leute fragst, ich möchte nicht mir vorstellen, auf welcher Stelle Influencer steht, wahrscheinlich deutlich höher als Werber.
Und, das ist ja leicht.
Ja, das ist leicht.
Platz, immer ein Platz vor Steuer.
Nee, genau. Ich glaube, aber auf einer Ebene mit Schauspieler. Tatsächlich.
Ja, genau. Und deswegen ist es auch absolut, gehört es auch hierhin, finde ich. Und ich habe für mich jetzt auch nochmal mit dem Thema Pflege, es hat die ganze Zeit gearbeitet. Und, ich kann mir kaum eine subtilere und bessere Art vorstellen, dieses Thema Pflege in die Köpfe der Leute zu kriegen, als über die Art und Weise, wie ihr es gemacht habt. Also da glaube ich wirklich, dass man wirklich Menschen da abholt, in ihrer Lebenswahrheit, mit den Geschichten, die unterschiedlich sind, ne? So wie, also auch wenn es in der letzten Woche jetzt anders gedacht war von Joko und Klaas, aber letztendlich haben sie ihre Reichweite gegeben, um eine Person zum Influencer zu machen, die wird es jetzt wahrscheinlich, die 7 Stunden lang eine GoPro gekriegt hat und 7 Stunden lang ihren Alltag gezeigt hat. Das sind ja die Medien, die Mittel, die wir nutzen jetzt, um Themen groß zu machen. Und klar werden auch weiterhin Sneaker und Parfum und andere Themen darüber vermarktet. Aber ich glaube, wenn ihr das hinkriegt als auch Industrie, da solche Leuchttürme hinzubauen und zu sagen, das, was wir früher, Andreas, in Pro Bono-Kampagnen versucht haben, dann könnt ihr, glaube ich, viel für euren Berufsstand tun. Ja.
Definitiv. Ich habe noch einen Gedanken gehabt vorhin, nochmal zur Definitorik Influencer versus Testimonial. Es hat ein Professor, der auch die Gold-Media-Studie herausbringt, der unterscheidet da zwischen Primär- und Sekundär-Influencern. Und das finde ich ganz passend, weil die Primär-Influencer sind diese, die als Influencer bekannt wurden, also durch ihren eigenen Kanal, durch den Content berühmt wurden. Und Messi wäre ein perfekter Sekundär-Influencer. Ja, das heißt, seit Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten wahrscheinlich, einer der Top-Fußballer und Millionen Reichweiten auf den sozialen Kanälen. Die folgen ihm aber nicht, weil er Content macht, der sie erreicht, sondern weil er einfach ein unglaublicher Sportler ist. Und dazwischen zu unterscheiden, ist, finde ich, ein ganz spannendes Feld. Insbesondere mit der Aussage, Influencer sein ist ein Beruf. Weil die Sekundär-Influencer kommen von einer anderen Passion und schlagen das rüber. Und die Influencer kommen von der anderen Seite. Das finde ich ganz spannend von der Definitorik.
Kommen wir mal, machen wir mal den Sprung. Also erstmal vielen Dank für die kostenlose Nachhilfe hier. Also ich werde auch meinen Kolleginnen und Kollegen bei Think und bei HYROX diese Folge quasi empfehlen und all meinen Branchenkollegen von früher. Aber kommen wir mal auf das Thema Arbeit als die große verbindende Kraft zwischen den über 260 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben. Andreas hat es vorhin schon so quasi, ich habe mich darauf vorbereitet, ja angekündigt, dass wir auch gerne über das Thema Sinnerfüllung bei und durch Arbeit sprechen, also was viele Neudeutsch Purpose nennen. Habt ihr so einen innerlichen Antreiber, wo ihr sagt, warum ihr eigentlich arbeitet, was euch antreibt, warum ihr morgens aufsteht?
Ever im Portemonnaie.
Wenigstens, endlich ist mal einer ehrlich, wirklich. Immer diese ganzen Purpose-Leute.
Purpose-Gedöns, also, you know, wie mal mein Hero-Drummer Steve Gadd sagte, als ich ihn gefragt habe, warum er eigentlich mit über 70 noch globale Eric Clapton-Tourneen spielt. Dann sagte er, you know, Andreas, bills keep on coming in. Aber das mal so eine ehrliche Antwort. Ne? Das ist schon mal ein Antrieb. Ja, und ich sag mal, das Schöne ist, muss man auch sagen, weil ich es natürlich etwas überspitzt sage, das Schöne am etwas älter werden zumindest, ist ja tatsächlich der Luxus, nur noch das zu machen, was man wirklich, wirklich will. Oder anders ausgedrückt, so gilt es zumindest für mich, also meine Arbeit macht mir besonders viel Spaß, seitdem mir Karriere völlig egal ist. Also das ist auch echt nochmal ein schöner Antrieb, weil wenn man jünger ist, versucht man alle möglichen Erwartungshaltungen zu erfüllen und ist dann teilweise auch gar nicht der, der man wirklich ist, weil man muss die Etikette nur mal einhalten und man muss die Höflichkeitsetikette auch heutzutage einhalten, aber ich rede tatsächlich von dem Antrieb, muss ich mich irgendwie nicht mehr verstellen und was auch unheimlich viel Spaß macht, ist einfach jetzt in so einer Situation, oder das ist ein Thema, was ich mir auch vorgenommen habe, das nie wieder passieren darf, nie mehr für Chefs zu arbeiten, die sich in irgendeiner Form selbst maßlos überschätzen. Das war eine Sache, die war einfach nicht mehr vereinbar. Opportunes Corporate-Verhalten, dass man leider in allen größeren Kooperationen an den Tag legen muss, was ich als echten Innovationsverhinderer, Wachstumsverhinderer bei großen Unternehmen sehe. Also Beispiel dafür immer in jeder Stellenanzeige, die man über Headhunter, LinkedIn, wo auch immer sieht, steht immer drin, also für Seniore, Top-Positionen zumindest steht drin, der Kandidat und Kandidatin sollte unternehmerisch handeln, selbstbestimmt und so weiter. Das Wort kommt immer vor. Mhm. Kaum ist man dann in einer dieser Firmen, wird einem so schnell wie möglich klargemacht, dass man jetzt bloß mit dem selbstbestimmten Arbeiten und unternehmerisch geprägten aufhören sollte und dann sagt, das sind hier unsere Rules, halt dich dran, sonst hast du nicht. So, also das einfach mal, das sind alles Antriebe für mich, das eben nicht mehr zu haben. Und, und was mich wirklich antreibt hier in dem Fall eines Startups mit 50 Mann in Berlin, ist tatsächlich, wenn man in einem Top-Team aktiv und anfassbar zu einem Erfolg beitragen kann. Ich mochte es noch nie, wenn der jeweilige Beitrag irgendwie relativ abstrakt ist, auch wenn es ein Beitrag ist, mag ich hier diese direkte Sichtbarkeit, dass man sehr schnell Themen umsetzen kann und ohne sich eben verstellen zu müssen und ohne, und das ist jetzt kein Begriff, sondern ich habe ihn tatsächlich neulich bei einem deutschen großen DAX-Unternehmen als Stellenausschreibung gesehen, also dass man sich nicht verstellen muss, um irgendeinem Head of Wellbeing gefallen zu müssen. Es war eine Ausschreibung eines Top 3 Unternehmens in Deutschland, die Position war Head of Wellbeing. Da habe ich erstmal gedacht, klingt ja gar nicht schlecht, kann man das Buch lesen, aber habe dann gedacht, um Gottes Willen, das ist einfach nicht die Environment, in der ich was zu suchen habe.
Ja, vielen Dank, Andreas.
Wir kommen jetzt auf die Zielgerade.
Ja, wollte Jan noch gerne
bei einer Stunde, aber wollte ich gerade sagen, definitiv, Jan, du fehlst hier noch.
Ja, ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Ich Mein großes Ziel ist es, was zu schaffen, was zu erschaffen, was mich als Person überdauern kann. Ja, das ist mein unternehmerischer Antrieb. Das heißt, ich finde, ich habe das noch diese Funktion der juristischen Person, die man schaffen kann, indem man eine GmbH oder AG gründet, die ohne eine natürliche Person lebensfähig ist, sage ich jetzt mal, die Generationen überdauern kann und die auch, wenn ich mal irgendwas anderes tun sollte oder nicht mehr da bin, eine Organisation ist und erhält, die weiter funktionieren kann. Das zu erschaffen, das ist mein unternehmerischer Antrieb und auch das, weshalb ich morgens aufstehe, weil ich das gerne erzeugen, erschaffen und nach Möglichkeit auch an eine nächste Generation weitergeben möchte. Sehr auch cool. Wenn das hoffentlich noch weit weg ist. Ja.
Danke, vielen Dank. Jo, dann versuchen wir noch die anderen Fragen auch noch so hinzukriegen, dass Christoph keine grauen Haare kriegt. Wir beschäftigen uns zunehmend mit dem Thema Habits, Gewohnheiten, weil wir immer mehr merken, dass Verhaltensänderungen viel damit zu tun haben, ob man gute Gewohnheiten hat oder ob man in der Lage ist, gute Gewohnheiten anzunehmen und die schlechten auch ein Stück weit wieder abzugeben. Was habt ihr gute Angewohnheiten, die euch helfen, irgendwie euren Job gut hinzukriegen? Irgendwie Hacks, die ihr gerne teilt?
Ich habe mir 2-3 Sachen aufgeschrieben. Also was ich jeden Morgen mache, es kommt aus der Schule von Professor Korsen, den ihr vielleicht schon kennt. Mhm. Und zwar, ich begrüße jeden Morgen den Tag. Ja, das heißt, etwas albern, aber ich sitze in meiner Küche, mache mir einen schönen Espresso, bin ich schon angezogen, Haare sind gemacht und ich bin kurz aus der Haustür rausgehen. Und dann begrüße ich den Tag und sage, okay, ich bin heute nochmal dabei, ich mache das gerne, ich bin mir bewusst, es kann alles Mögliche und Unmögliche passieren, aber ich habe mich heute Morgen entschieden, das zu machen. Sehr schön. Und das versuche ich jeden Morgen durchzuziehen, ja.
Interessant.
Ja, aber das, also Andreas, falls du die Folge nicht gehört hast, wir hatten Jens im Podcast, ja. Kann ich dir empfehlen. Jens stellt sich sogar auf einen Stuhl und tut das und entscheidet sich eben.
Eigentlich dann abends?
Musst du nicht.
Wäre eine Idee. Ja. Nochmal
sich zu bedanken.
Absolut.
Finde ich eine tolle, also es hilft mir sehr, ja, auch wenn negative Sachen passieren, zu sagen, okay, gehört eben dazu.
Andreas, hast du einen Hack?
Ja, ich habe 2 sehr schnell erzählt. Habe eine Sache von meinem Vater mit auf den Weg bekommen. Ist echt ein gutes Habit geworden. Sieh zu, dass du nie erpressbar bist. Und das hat mir immer sehr geholfen, aufrecht und straight durchs Leben zu gehen. Und das Zweite ist klar, muss erwähnt sein. Ich versuche eigentlich jeden Tag mindestens 20 Minuten zu drummen. Das macht mich einfach glücklich. Und wenn man glücklich ist, strahlt das auf die Umwelt aus. Genau, das sind meine beiden Habits.
Sehr schön. Gut, in Anbetracht der Zeit machen wir noch eine letzte Frage. Habt ihr Bücher, die euch inspiriert haben auf eurem Lebensweg? Falls keine Bücher, Menschen getroffen, die euch besonders inspiriert haben, dann freuen wir uns da auch noch übers Teilen.
Also Inspiration ist natürlich meine Frau und meine Kinder. Hatten es eben mit Christoph geteilt. Meine Kinder sind jetzt 7 und 4. Das ist das Unfassbarste, was ich an Inspirationen je erlebt habe. Auch wenn man sie natürlich gerade in Lockdown-Zeiten gerne ab und zu mal an die Wand nageln würde, aber da kommt man dann auch schnell wieder von runter, wenn sie irgendwas Unfassbares Süßes sagen. Als Buch bei mir seit Jahren Klassiker Homo Faber von Max Frisch. Irgendwie die Gründe führt jetzt zu weit, aber unfassbar. Als Film Gran Torino. Ich liebe irgendwie Rachefilme, speziell wenn sie auf diesem Niveau sind, und könnte ihn 100-mal gucken und freue mich 100-mal, wenn Clint dann aufräumt. Und bei Menschen ist es über das, was eingangs gesagt wurde, Eltern und so weiter, ist es aber tatsächlich dieser Steve Gadd, mein Drum Hero. Wenn ich schlecht drauf bin, es sind Graupelschauer draußen, egal was es ist. Ich höre 2-3 Songs und habe ein Smile im Gesicht, habe ihn eben persönlich kennengelernt, war mit ihm im Blue Note in New York und verschiedenen Festivals. Eine Dauerinspiration und ja.
Sehr schön.
Gute Themen.
Danke. Jan.
Cool.
Ich schließe noch an, also für mich so ein ganz wertvolles Buch, was ich immer wieder auch lese und immer wieder neue Dinge finde, ist The Last Place on Earth, auch als Amundsen and Scott, glaube ich, wieder aufgelegt wurden, von Roland Huntford, der sehr, sehr genau aus den Tagebuchaufschrieben dieser beiden Konkurrenten beschreibt, die als erstes den Südpol erreichen wollten. Mit diesen zwei total unterschiedlichen Ansätzen. Amundsen, der sehr naturverbunden mit den lokalen Völkern sich beschäftigt hat und geschaut, okay, wie überleben die denn da eigentlich am Südpol? Und Scott, der mit viel Technik und Geld aus England heraus gestartet ist, mit einer unglaublich tragischen, mit einem unglaublich tragischen Ende. Aber ich finde, man lernt unglaublich viel über Planung, über Critical Thinking und auch das ständige Einwerten von neuen Informationen, die da sind. Das finde ich, ist ein Buch, was ich immer wieder toll finde. Und Inspiration, du hast eingangs gesagt, Michael Zeppelin-Universität, unser damaliger Uni-Chef beziehungsweise auch Gründer der Universität, Stefan Jansen, der hat mich im Studium aus seinem Mix von Soziologie und BWL immer schon extrem inspiriert. Und er schafft es auch heute immer wieder mit einem Podcast-Format, was er gemeinsam mit einem Kommilitonen macht von uns, namens Geil Montag, immer wieder ausladende Sessions und allgemein gelehrige Beiträge zu allen möglichen Sachen zu formulieren, die in mir immer jede Menge so Kreativität und Schaffenskraft irgendwie entfesseln. Also Geil Montag, die Sessions mit Professor Jansen.
Sehr cool. Vielen Dank.
Das bringt Kreativität, ja.
Cool.
Männer, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Ich sag geil Dienstag. Wir sind heute mit einer tollen Folge hier in den Tag reingekommen. Ist wirklich super. Für mich war das wie immer eine bunte Tüte mit teilweise Dingen, die ich natürlich auch erwartet habe, weil ich euch ja ein bisschen auch kenne und verfolgt habe, aber mit viel, viel mehr noch, womit ich nicht gerechnet habe. Und dafür danke ich euch ganz, ganz herzlich. Oder danken wir beide euch ganz herzlich.
Danke euch.
Wirklich eine Ehre. Ich habe mir eure Liste angeguckt, wer da schon alles bei euch im Podcast war. Und da wird man ja wirklich ganz dankbar und fragt sich, was hat man bloß gemein mit diesen vielen tollen Menschen, die ihr da schon hattet. Das meine ich wirklich ernst. Vielen Dank.
Danke dir.
Bis bald im echten Leben wieder. Ne? Ciao.
Ja, gesund bleiben. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
So, Christoph, ich fange mal an. Es ist immer schwierig, Leute aus der eigenen Branche reinzuholen. Zu Recht mahnst du dann auch immer an, Michael, hast du das gut überlegt? Ich bin nochmal dankbar, dass du mir für die Anmoderation noch den Tipp gegeben hast, das auch mal upfront klar zu machen. Das war wirklich mein Bestreben, einmal das Influencer-Thema besser zu verstehen. Das ist den beiden gut gelungen. Und auch wenn wir nicht wahnsinnig viel darüber geredet haben, aber so, ich finde schon diese Magie zwischen jung und etwas älter und reifer, die ist bei den beiden echt cool. Die sind sehr, sehr, sehr eingeschwungen und profitieren, glaube ich, extrem voneinander. So ein bisschen so wie wir beide. Deswegen fand ich das ganz schön, das mal bei anderen Leuten auch zu hören.
Ja, wir waren natürlich eine sehr männerlastige Runde, aber wir haben ja auch gesagt, wir gehen da proaktiv mit um. Und ich fand es jetzt eine sehr lustige Runde. Es hat sehr viel Spaß gemacht und die beiden haben eine gute Dynamik. Und ich finde, das tut dem Thema dann auch keinen Abbruch, sondern wir holen es dann an anderer Stelle wieder auf. Und das ist ja auch kein Wettbewerb. Aber ich fand besonders die Storys eben spannend, mit dieser gewissen Lässigkeit reinzugehen. Und Andreas strahlt ja auch definitiv aus. Und die beiden haben eigentlich ganz am Anfang den entscheidenden Punkt gemacht. Finde die verbindenden Elemente. Und das war bei den beiden Musik. Und dann passieren eben auch magische Dinge. Und das gilt in ganz vielen Lebenslagen und das ist ein schönes Learning.